Schön, dass ihr hergefunden habt. Habt ihr schon Mittag gegessen? Also sprich, kämpfe ich jetzt gegen das Mittagskoma an oder seid ihr alle hungrig und ich muss Gas geben? Okay, gucken wir mal. Also wir haben relativ viel vor. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie wir bei der DB leichtgewichtig IoT entwickeln auf der Basis von Tinkerforge und der Open Source Software Thingsboard. Erste Frage, wer kennt Thingsboard? Wer hat das schon mal gehört? Ungefähr 10. Wer setzt es ein? Also wer hat es wirklich schon mal? Einer. Hervorragend. Dann gucken wir mal, ob wir da nicht dran arbeiten können, dass es ein bisschen besser wird. Vorab, mein Name ist Holger Koch. Ich bin Angestellter bei der DB Systel. Das ist die IT-Tochter der Deutschen Bahn. Ich bin Product Owner für das Team Diagnostics. Und wir entwickeln angewandte IoT. Das ist alles Mögliche, angefangen von Brückenmonitoring, Staubpartikelkonzentration im Stellwerk oder auch Ungezieferbefall. Wir werden am Ende des Talks auch uns ein paar Use Cases anschauen und welche Erfahrungen wir damit gemacht haben. Und wenn ich mich nicht gerade mit IoT beschäftige, dann bin ich noch aktiv tätig im Arbeitskreis Open Source von Bitkom, Digitalverband von Deutschland. Und bin auch im Vorstand vom Kompetenzbereich Software. Alles unter der Zielgabe, den Open Source Gedanken für Deutschland weiter voranzutreiben. Und noch drei Worte zu der Firma DB Systel. Wir sind 100%ige Tochter der Deutschen Bahn AG. Wir sind der Digitalisierungspartner für alle DB-Töchter. Wir haben im Moment knapp 7000 Angestellte an den drei Hauptstandorten Frankfurt, Erfurt und Berlin. Wobei wir insgesamt 64 Standorte wohl haben, über ganz Deutschland verteilt. Und wir haben auch ein 100% Homeoffice-Regelung. Also der Standort ist praktisch nur noch auf Papier existent. Ansonsten wird es extrem flexibel gehandhabt. Wir führen über 500 große Projekte und Services Betrieb für alle DB-Töchter. Und für den Fall, dass jemand eine neue Herausforderung sucht, dann schaut doch mal vorbei, db.de/karriere. Bei 3.500 unterschiedlichen Berufsbildern, die wir suchen, ist mit Sicherheit für jeden was dabei. Beziehungsweise wer auch für seine Kinder Ausbildungsprogramme sucht, Dualstudiengänge oder irgendetwas, der wird dann mit Sicherheit fündig werden. Okay, fangen wir an. Was ist IoT? Ich habe hier mal eine Definition von Wikipedia mitgebracht, hinreichend komplex. Vielleicht tue ich es auch einfach mal mit eigenen Worten wiedergeben. Ne? Ziel des Internets der Dinge ist es, bestimmte Zustände in der realen Welt zu erfassen. Ja, im weitesten Sinne, die Informationen in irgendeiner Art und Weise zu speichern, zu verarbeiten, auszuwerten und dann auf der Basis von diesen Daten, von diesen Erkenntnissen die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten. Ja, wenn ich wieder zu meinem Stellwerk komme, da haben wir dann festgestellt, okay, wir haben eine relativ hohe Partikelkonzentration, ja, was kann das für Auswirkungen haben? Wie kann man das begegnen? Aber das schauen wir uns jetzt noch mal genau an. Und wir möchten heute zusammen ein IoT-Projekt realisieren. Und zwar, wir wollen hier im Raum die Luftqualität messen und entsprechend überwachen. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen erstmal ein Stückchen Hardware, ne, eine Sensorik, damit wir die entsprechenden Metriken aufnehmen können. Dann brauchen wir irgendwie eine Konnektivität. Die Daten müssen ja von dem Sensor zu Thingsboard kommen oder in die Cloud gehen, dort sie verarbeitet werden. Ja, dann braucht man eine entsprechende Software für die Speicherung, Verarbeitung, Aufbereitung der Daten, für die Visualisierung. Und das ist in unserem konkreten Fall Thingsboard. Fangen wir an mit den Sensoren. Wo kommen die Sensoren so her? Also im Allgemeinfall versuchen wir immer am Markt fündig zu werden. Also Sensorik selber zu entwickeln ist durchaus anstrengend. Klar, jeder von uns hat schon mal mit Arduino gebaut, hat schon ein paar Sensoren angebracht, geht super einfach. Jetzt haben wir so ein paar Rahmenbedingungen. Beispielsweise, wir müssen extrem energieeffizient sein. Ja, wir wollen irgendwo einen Sensor hinhängen, der soll 5 Jahre lang autark laufen. Da wird es dann auch schon mit Arduino relativ schwierig. Da muss man sich durchaus was einfallen lassen, weil man kann auch nicht solche Akkublöcke dahin bauen. Ja, das geht nicht. Also, erster Blick ist immer, wo können wir die am Markt kaufen? Hin und wieder haben wir dann so spezielle Anforderungen, beispielsweise auch von der Bauortverantwortung gegeben oder vom irgendwelchen Ministerien, ne, die uns da Richtlinien geben. und wir werden einfach nicht fündig. Dann versuchen wir unsere eigenen Techniker da zu beauftragen, beispielsweise DBKT oder DB-Systemtechnik, die das entwickeln können. Jetzt sind die aber auch manchmal ganz gut ausgelastet, beziehungsweise sind da nicht die Kompetenzträger. Was machen wir dann? Wir versuchen, externe Partner zu finden. Wir haben mittlerweile ein ziemlich umfangreiches Partnernetzwerk, wo wir dann sagen, okay, könnt ihr uns nach dieser Spezifikation eine entsprechende Sensorik bauen? Und da hat man bisher auch immer Glück gehabt, sind da immer fündig geworden. Und dann gibt es noch ein Thema, man macht mit einem Kunden einen Workshop oder hat eine Herausforderung, man weiß es nicht genau, ist das überhaupt machbar? Ja? Hat man eine Idee, wie man sowas rangehen kann? Und dafür benutzen wir sehr gern entsprechende Sensorplattformen. Ich habe hier mal drei mitgebracht, das ist Adafruit, Fever, Vimos bzw. Tinkerforge. Speziell heute werden wir uns etwas näher mit Tinkerforge beschäftigen. Das ist eine Firma, die ist seit über 10 Jahren am Start und die haben wirklich so ein Baukastensystem, kann man sehr, sehr einfach zusammenstecken. Aber das schauen wir uns gleich entsprechend näher an. Okay. Für unser Projekt, wir wollen die Luftqualität hier im Raum messen. Ich habe dann mir mal die Mühe gemacht, habe den großen Tinkerforge-Baukasten mir angeschaut, was habe ich da alles so gefunden. Also zum einen gab es da ein Air-Quality-Bricklet. Ja, dieses Air-Quality-Bricklet, das hat einen speziellen Sensor von Bosch drauf, der anhand von einer Konzentration von organischen Gasen und einer ganzen Reihe weitere einen Wert ermittelt über die Luftqualität. Dieses Bricklet, ne, so nennt man dieses kleine Bausteinchen, das hat dann günstigerweise auch gleich nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur bzw. Luftdruckmessung an Bord. Das erfüllt also schon mal sehr, sehr viel unserer Anforderungen. Und dann habe ich noch einen zweiten Baustein gefunden, den Particulate Matter Bricklet. Der misst Feinstaub. Ja, dazu tut er regelmäßig die Luft einsaugen, tut mit einem Laserstrahl entsprechend vermessen. Wie viele Partikel gibt es in dieser Messkammer jetzt? Und er bereitet uns das auch netterweise gleich auf für verschiedene PM-Klassen. PM-Klassen, das steht für Particulate Matter. Das beginnt bei 1 Mikrometer, 2,5, 4, 10 Mikrometer. Das sind so gängige Klassen, die der Sensor dann auch entsprechend misst. Diese ganzen Werte, die ganzen Bricklets, die werden verwaltet von einem Masterbrick. Der Masterbrick ist eine Art, nennen wir es mal Mini-PC. Der hat dann entsprechende Möglichkeit, die Sensoriken anzusteuern, Daten aufzubereiten und uns entsprechend zu liefern. Ich habe das immer hier aufgebaut. Das ist das gleiche wie auf dem Foto. Und das steckt man dann auch wunderbar mit so winzigen Käbelchen einfach zusammen. Und da kann man sehr, sehr schnell entsprechende Prototypen sicherstellen. Bastelt sich das dann auf solche Lochplatten zurecht und für ein POC ist das ein sehr, sehr gangbarer Weg. Okay, jetzt haben wir eine Sensorik. Wir brauchen noch irgendwie Konnektivität. Also irgendwie müssen die Daten ja jetzt von diesem lokalen Ort irgendwo hinkommen. So eine Sensorikeinheit, die kann ja überall sein. Die kann auf einem fahrenden Zug sein, irgendwo am absoluten Land, tief im Keller oder was auch immer. Wie kriegt man die Daten jetzt raus? Die komfortable Situation, dass man irgendwie vorhanden hat, WLAN oder einen BKU-Anschluss, also eine Netzwerkdose oder irgendetwas, das ist seltenst der Fall. Dafür gibt es im IoT-Umfeld eine ganze Reihe von Funkprotokollen. Allen voran LoRaWAN. LoRaWAN ist ein freies Protokoll. Das ist in Ballungsgebieten häufig vorhanden. Wer sich dafür interessiert, ach, geht das jetzt? Ja? Natürlich nicht. Genau, also es gibt eine wunderbare Seite, die nennt sich TTN Coverage. TTN, das steht für Defink Network. Das ist eine Firma, die sich zur Aufgabe gestellt hat, LoRaWAN entsprechend voranzutreiben. Und was man als Privatanwender und so weiter kostenfrei benutzen kann. Es gibt auch noch eine kommerzielle Seite von Defink Network. Und über TTN Mapper kann man dann entsprechend nachschauen, habe ich denn dort, wo ich es jetzt brauche, entsprechende Coverage zu erwarten. Und da war ich ein Stück weit überrascht. Also ich habe hier mal Chemnitz gesucht. Gerne.
Wir haben ja hier so ein leichtes Brummen auf der Raumanlage. Das hören Sie wahrscheinlich gerade an, die Leute hier hören es alle.
Liegt das an mir oder?
man.
Ja. Wir können alles rausziehen, klar. Oder wenn das hilft.
Nee.
Also.
Gut.
Wollen Sie das mal ausschalten?
Nee. Das sieht jetzt auch erstmal okay aus.
Jetzt geht's.
Okay. Von vorne geht's. Das fest irgendwie an den Jackett oder sowas dran machen?
Ja.
Und das in die Hosentasche oder in die Jackentasche oder sowas?
Keine Ahnung, das ist zwar.
Bis nach außen stecken.
Ja, genau. So, hier. Das Kabel noch hier in der Tasche mit verstecken. Jetzt kannst du.
Kann mich jemand hören? Hervorragend. Brummt's noch? Hervorragend, wir sind gut aufgestellt. Gut. Dann schauen wir mal. Ja, wir waren bei Defynx Network Mapper. Also sprich, man kann dann entsprechend schauen, ist für den Ort, wo man die Sensorik einsetzen will, entsprechende Coverage vorhanden oder nicht. Es ist ein guter Anhaltspunkt. Also verlasst euch nicht darauf. Weder ist es noch aktuell, noch kann man hundertprozentig auslesen, wie weit reicht das dann. Das hängt von ganz vielen Parametern ab, gerade in der Stadt, Abschirm, Reflexion und so weiter. Je nachdem, wie das bebaut ist. Muss man mal ein paar eigene Tests machen. Aber ein erster Indikator ist es auf jeden Fall. Dafür kann man es gut verwenden. Dann haben wir Sigfox. Ah, super. Sigfox ist ein Protokoll, das kommt ursprünglich aus Frankreich, ist nach Papierlage hervorragend geeignet. Beispielsweise hat das eine gute Bandbreite und so weiter, kann man wirklich gut benutzen, sehr energiesparsam, winziges Problem an der Nummer. Sigfox hat schon mehrmals eine Pleite hingelegt. Also ich persönlich würde jetzt nicht mehr da drauf setzen. Stellt euch vor, man hat hunderte Sensoren ausgerollt und irgendwann arbeitet die Firma nicht mehr. Dann hat man ein echtes Problem, ist schwierig. Nächstes ist Narrowband IoT. Das benutzen wir ausgesprochen häufig. Ganz salopp gesagt, Narrowband IoT ist nichts anderes wie die Abtastlücke von LTE. Das ist de facto ein Abfallprodukt. Ne? Überall, wo man Mobilfunk hat, hat man definitiv Narrowband IoT. Und sehr häufig hat man selbst dann noch Narrowband IoT Coverage, wenn man auf dem Handy keinen Empfang mehr hat. Und das hängt einfach damit zusammen, dass die extrem große Spread-Faktoren benutzen und so weiter. Das geht dann auch durch dicke Wände. Das ist wirklich erstaunlich. Also bisher hatten wir Narrowband IoT immer Coverage, überall. Winziges Problem daran, es ist relativ energieintensiv. Ja, da muss man dann schauen, kann man irgendwie versuchen, Daten zu sammeln. Also sprich, man hat ein relativ hohes Messintervall und ein relativ geringes Sendeintervall. Ja, beispielsweise, man tut jede Stunde messen, tut aber nur einmal am Tag die Daten am Block entsprechend übermitteln und ansonsten ist das Modem deaktiviert. Also da kriegt man auch bei Narrowband IoT extreme Laufzeiten hin. Das funktioniert schon. Ne? Da hat man dann natürlich aber wieder das Problem, okay, ich kann die Daten nicht sehr zeitnah besehen. Ne? Okay, und ganz neu LTEM, also Long-Term Evolution for Machines. Das wird über kurz oder lang Narrowband IoT ablösen, ist eine ähnliche mobilfunkbasierte Technologie und versucht das ein Stück weit zu kompensieren, gerade was auch den Energieverbrauch angeht, aber ist auch noch signifikant höher im Vergleich zu LoRaWAN. Das muss man ganz klar sagen. Ja. In unserem konkreten Fall machen wir es jetzt mal ganz einfach. Ich habe es angeschlossen über USB-Kabel und ich benutze einfach die Internetverbindung von meinem Laptop. Das ist natürlich jetzt schön, aber nicht unbedingt praktikabel. Wie gesagt, normalerweise verwenden wir Narrowband IoT bzw. LoRaWAN. So, jetzt haben wir die Daten irgendwie, wir haben Coverage, wir können das verbinden. Dann gibt es eine ganze Reihe von Protokollen noch. Eines der wichtigsten Protokolle ist das MQTT-Protokoll. MQTT ist ein klassisches Producer-Consumer-Modell. Was heißt das? Es gibt einen Produzenten, der schickt die Daten an einen Broker, einen Message-Broker. Und der Message-Broker kümmert sich anschließend darum, dass die Daten an alle weitergeleitet werden, die dieses entsprechende Topic abonniert haben, also subscribed haben. Ja? Und wir haben hier mal ein Beispiel, also Consumer A, der subscribed Topic A. Ja? Und der Producer, der schickt jetzt auch tatsächlich eine Temperatur in das Topic A hinein. Ein Topic, müsst ihr euch vorstellen, das ist wie eine Verzeichnisstruktur. Ne? Ganz klassisch, Verzeichnis, Unterverzeichnis und so weiter. Es gibt ein paar Besonderheiten, beispielsweise, dass es nicht mit einem Slash beginnt. Man kann tatsächlich einen Topic mit Slash beginnen, aber dann erbt man de facto davor eine leere Ebene. Ja? Macht keinen Sinn, also einfach ohne Slash beginnen. Dann kann man sich das beliebig strukturieren und ähnlich wie bei Unix gibt es auch entsprechende Wildcards, beispielsweise Lattenzeichen. Dafür, dass ich ab hier alles abonnieren möchte. Ich könnte also auch durchaus sagen, ich subscribe Hech und damit bekomme ich alle Nachrichten, die jemals auf diesem Broker entsprechend landen werden. Wir verwenden AWS Core IoT. Warum? Das ist ein Full-Managed MQTT-Broker. Der ist, wenn man wirklich nur den Broker benutzt, unglaublich günstig. Also, wir haben viele, viele Monate, wo überhaupt keine Kosten dafür anfallen. Ansonsten ist das wirklich im Cent-Bereich. Man hatte 500.000 Nachrichten, glaube ich, pro Monat frei oder sowas. Also, das ist auch eine exorbitante Zahl. Und vor allen Dingen, der ist extrem verfügbar. Der skaliert, der ist immer da. Hat mir noch nie irgendein Problem. Das geht nicht besser. Wer etwas mehr benutzt von AWS Core IoT, der muss ein Stück weit aufpassen. Also man kann natürlich auch Flottenmanagement damit machen, die ganze Device-Management, Asset-Management, kann man alles damit machen. Da entstehen aber jedes Mal dann dynamisch Kosten. Ne? Aber wenn man wirklich nur den Broker benutzt, es ist der stabilste Broker, den man finden wird, zu einem unschlagbaren Preis. Und den verwenden wir auch. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch. Wir haben jetzt die Daten, die sind verfügbar. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Verarbeitung mit Thingsbird. Thingsbird ist eine Open-Source-Software, die ist relativ neu. Die haben sie erst im Dezember 2016 zusammengeschlossen. Da gab es dann die ersten Codezeilen davon. Und mittlerweile sind die über 60 Leute. Man muss allerdings auch sagen, Thingsbird hat ihren Hauptsitz in der Ukraine. Und die Ukraine ist aufgrund der politischen Lage jetzt ein bisschen schwierig. Gleichwohl, sämtliche Server befinden sich außerhalb und auch viele Entwickler. Und ja, es gab mit Beginn des Krieges einen leichten Einbruch in der Entwicklungsarbeit und so weiter. Mittlerweile merkt man davon relativ wenig. Thingsbird ist mittlerweile die populärste Open-Source-IoT-Plattform, die es gibt. Und steht unter einer Apache 2-Lizenz. Und vor allen Dingen ist es ein Rundum-Sorglos-Paket. Es ist wirklich eine All-in-One-Lösung, angefangen von, die Daten kommen rein, ich kann die Daten entsprechend aufbereiten, ich kann die verändern, manipulieren, speichern sowieso. Ich habe dann Visualisierung, Dashboarding, ich habe Alerting-Funktionalitäten, ich kann also sehr, sehr einfach entsprechende Regeln konfigurieren, überunterschreiten von irgendwelchen Schwellwerten, mache irgendeine Aktion. Ich kann schedulen und vor allen Dingen habe ich auch eine große Rule-Chain. Also eine Rule-Chain, damit kann ich entsprechende Konfigurationen machen, wenn der Sensor diese Werte schickt, dann hole von irgendeiner externen Quelle über API-Calls noch zusätzliche Informationen, reichert das an, verrechne irgendetwas und wenn du dann nur noch der Meinung bist, dann löse irgendeine Aktion aus. Also beliebiger Tiefe, beliebige Komplexität kann man das mit den entsprechenden Rule-Chains lösen und dadurch ist das System auch sehr, sehr flexibel. Und das Allerbeste, das System kann man komplett über API steuern, aber man hat eine wunderbare, leicht zu bedienende GUI. Das klingt jetzt erstmal so, wer braucht das? Das setzt einfach die Einstiegshürden signifikant runter. Also uns gelingt es regelmäßig, Kunden in 2-3 Stunden Workshops zu enablen, selbstständig Dashboarding zu betreiben. Das ist ein Riesen-Benefit. Also da brauche ich mit Grafana oder nicht anzufangen. Das ist so komplex, das ist einfach schwierig. Der Kunde, der weiß aber, was er eigentlich ja mal haben will, was er braucht für Auswertung, für Grafiken. Es ist ein relativ schwieriger, iterativer Prozess. Er schreibt das auf, wir setzen irgendetwas, interpretieren das dann, setzen irgendetwas um, dann stellt er fest, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ne? Und dann ist es schwierig. Viel besser ist es, den Kunden zu enablen, dass er selbstständig entsprechend Dashboarding betreiben kann. Sehr viel zielführender. Und dafür ist die GUI hervorragend geeignet. Wie immer, wenn man eine Open-Source-Software einsetzt, ist es immer eine pfiffige Idee, sich mal vorher Gedanken zu machen, wie vital ist denn diese Software? Also sprich, wie groß ist die Community, wie viele Firmen stecken da dahinter, wie sieht es mit der Security aus, unter was für eine Lizenz steht es? Und ich habe mir mal ein paar Screenshots von OpenHub mitgebracht. Und da sehen wir beispielsweise, dass die Community also kontinuierlich am Wachsen ist. Genauso auch die Anzahl der Commits. Und vor allen Dingen auch der Security Confidence Index bzw. Vulnerability Exposure Index sind hervorragend. Das deckt sich auch exakt mit unseren Wahrnehmungen. Wir führen regelmäßig Pentests durch für Finxport. Und ja, es gab Findings. Die wurden immer sehr, sehr zeitnah entsprechend behoben und gefixt. Und es waren relativ wenig. Ja. Also von der Seite, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Open-Source-Software, auf die man setzen kann. Okay, Finxport gibt es in 3 großen Geschmacksrichtungen. Das eine ist die Community-Edition, das ist also frei verfügbar. Man kann also auch sagen, Finxport ist ein Open-Core-Modell. Es ist allerdings nicht so stark abgespeckt, dass es auch nicht benutzbar ist. Ganz im Gegenteil. Also mit der Community-Edition kann man de facto alles machen. Alles, was irgendwie sinnhaft ist im privaten Umfeld, im kleineren kommerziellen Umfeld, ist definitiv dabei. Die zweite Geschmacksrichtung, das ist dann die Professional Edition. Und die ist entsprechend erweitert. Da gibt es dann zum Beispiel White Labeling. Ne? Also dass man die Software so ausschauen lassen kann, dass es so ein bisschen CE-Style ist und ein schönes DB-Logo, ein bisschen rot und so weiter. Es ist dann mandantenfähig, sprich man kann auf einem gleichen Finxport-System problemlos viele Mandanten hosten, die ja voneinander abgeschottet sind. Das sind alles so Features, die braucht man eher im Enterprise-Umfeld. Und das ist aufgegeben. Und dann gibt es natürlich auch den dritten großen, das ist die Cloud-Variante. Man kann auch sagen, ich will mit den ganzen Installationen nichts zu tun haben. Ich nehme mir eine Cloud-Variante und kaufe sich da komplett frei. Die ist full managed, auch das Rundum-Sorglos-Paket. Schauen wir uns etwas die Architektur an. Im Grunde genommen ist Finxport also komplett in Java geschrieben und es ist eine Microservice-Architektur. Da drin liegt auch das Geheimnis, dass man mit Finxport beliebig skalieren kann oder nahezu beliebig skalieren kann. Es bringt alle notwendigen Protokolle mit, die man irgendwie gebrauchen kann, also OPC, UA, selbst Bluetooth, SNMP und so weiter. CAN Bus kriegt man alles out of the box da angeschlossen und es hat sehr, sehr viele Konnektoren, gerade wenn man die Professional Edition hat, beispielsweise für AWS Core IoT, da hat man einen Assistenten, beantwortet ein paar Fragen und dann ist man auch schon komplett fertig, hat die Anwendung hergestellt. Ja, das macht es auch wirklich sehr, sehr einfach und die Einstiegshürde niedrig. Und dann schauen wir uns mal an, was ist so das simpelste Setup, was man machen kann. Man hat einen Server, bringt auf den Server PostgreSQL, lädt sich das entsprechende Paket runter für Finxport, macht einen Install, passt eine Config-Datei an, nämlich wo die Datenbank zu finden ist und startet das ganze System. Das war's. Das ist super einfach. Klar, das erkauft man sich auch ein Stück weit. Diese Architektur ist jetzt nur bedingt für Produktion vorgesehen. Warum? Wir haben ja gesagt, es ist eine Microservice-Architektur, sprich, da läuft de facto alles, die ganze Kommunikation über entsprechende Messages. Ja, und bei dieser super einfachen Variante ist das ganze Queuing, die ganze Message-Queues, das läuft im Memory. Wenn man jetzt natürlich einfach den Server rebootet, dann wird in Memory nicht persistiert oder irgendetwas und dann sind halt die Daten weg. Sprich, es kann dazu kommen, dass noch nicht verarbeitete Nachrichten und so weiter verloren gehen. Ist das ein Problem? Ganz klar ist nein. Wenn man jetzt nicht gerade wirklich im Enterprise-Umfeld tätig ist oder irgendetwas, ist das überhaupt kein Problem. IoT-Daten wachsen ja nach. Ja? Der Sensor wird eine Stunde später die wieder schicken. Okay, jetzt sagen wir mal, wir gucken uns das andere Ende an. Das ist dann wirklich Phingsport Cluster High Performance. Sprich, was müssen wir dafür tun? Ne? Wir wollen beliebig skalieren, wir wollen beliebige Lastszenarien abdecken können. Ganz klar, wir brauchen als allererstes einen ordentlichen Message Broker. Und da bietet sich natürlich ein Kafka an. Ne? Dann muss man aufsplitten. Die Daten werden nicht mehr alle in PostgreSQL gehalten, sondern es werden praktisch nur noch die Metainformationen in PostgreSQL gehalten und die gesamten IoT-Daten werden in der Cassandra gehalten. Cassandra natürlich auch wieder hochverfügbar, Cluster, skalieren und so weiter. Und dann brauchen wir noch einen Load Balancer davor und schon sind wir soweit, dass das System beliebig skalieren kann. Also es gibt Berichte von 500.000 IoT-Devices mit 8 Billiarden Metriken, die da verarbeitet werden pro Tag. Und das ist noch lange nicht Schluss. Ja. Das ist bloß einfach im Moment die größte Installation in Deutschland. Okay. So, jetzt haben wir ein wunderschön hochverfügbares Phingsport. Wir können beliebig viele Metriken verarbeiten. Was wollen wir jetzt machen? Wir stellen fest, wir brauchen noch ein bisschen was. Sehr häufig hat man die Herausforderung, ich habe ein schönes zentralisiertes Phingsport, das läuft, sagen wir mal, in Berlin. Und jetzt habe ich aber irgendwelche Werke in Frankfurt. Klar, jetzt könnte ich irgendwie die ganzen Daten so einzeln hin und her schicken lassen. Dafür gibt es aber etwas, das ist IoT Gateway. Auch von Phingsport. IoT Gateway hat auf der einen Seite die Aufgabe, lokale Daten einzusammeln. Ne, beispielsweise Bluetooth oder auch CAN-Bus. Ne, das sind Daten, die muss ich zwingend lokal abgreifen. Jetzt gerade bei so einem CAN-Bus, ich habe einen großen Zug oder irgendetwas, da fallen Milliarden Metriken an. Es ist nicht unbedingt sinnhaft, die alle zu übertragen. Sprich, ich kann auch lokal bereits vorfiltern, vorverarbeiten in dem IoT-Gateway. Es wird auch ein Stück weit persistiert. Und sobald es dann entsprechende Kommunikation gibt, schickt das Gateway die Daten an das Phingsport-System. Ja, und synchronisiert sich gleichzeitig. Und dann brauche ich natürlich noch ein zweites Ding. Das ist Phingsport Edge. X treibt das noch mal weiter auf die Spitze. Ja, es kann mehrere IoT-Gateways haben, wie wir es gerade gehört haben. Tut mit eigenen Regeln entschieden, die Daten vorverarbeiten, speichern und so weiter. Und wenn es dann wieder mal Zug-Land-Kommunikation gibt oder die Internetverbindung hergestellt ist, dann synchronisiert sich Edge auf das zentrale Phingsport-System. Das heißt, er schickt alle Daten, fragt gleichzeitig nach, hast du eine neue Konfiguration für mich und so weiter, konfiguriert sich dann entsprechend, sprich die Konfiguration ist von Phingsport aus und so schafft man es dann wirklich beliebigste Szenarien entsprechend zu entwickeln. Beispielsweise ist denkbar, wenn jetzt jemand eine Firma hat mit ganz vielen Filialen, dass man in jede Filiale ein entsprechendes Edge-System bringt und dann entsprechend unabhängig arbeiten lässt. Ja? De facto ist ja so ein Edge-System auch ein Phingsport, voll lauffähig, man kann auch Dashboards und so weiter alles sehen und synchronisiert sich entsprechend auf das zentrale System. Okay, genug der Theorie. Gibt es Fragen bisher? Hervorragend. Dann gehen wir jetzt in die Demo, wir schauen uns das Ganze mal praktisch an. So, Sensor. Wir haben vorhin ja gelernt, wir benutzen Tinkerforge in unserem konkreten Fall. Tinkerforge ist so nett, stellt entsprechende Softwarebibliotheken uns zur Verfügung. Die haben wir uns installiert und dann finden wir hier beispielsweise für alle Bricklets, für alle Softwarekomponenten, die es da gibt, entsprechende Demos. Ne? Dann gucken wir uns mal hier an. Air Quality, und da haben wir dann hier auch so ein entsprechendes Exempel genommen. Und im Grunde genommen, ich bin kein Programmierer oder irgendetwas, ich bin da ganz, ganz weit von entfernt. Das ist eine Art intelligentes Copy and Pasten. Und damit ist wirklich jeder in der Lage, sich sowas zusammen zu kopieren. Und wir gehen uns jetzt einfach mal durch. So, klar. Ne? Das Programm muss wissen, wo finde ich denn jetzt meinen Tinkerforge-Host? In meinem konkreten Fall, klar, ist es Localhost. Ich habe das ja lokal angeschlossen. Es könnte aber auch genauso gut sein, wenn ich das System mit einem WLAN-Bricklet ausgestattet habe, dass es einfach eine andere IP-Adresse ist. Nämlich von dem System dann halt selber. Port ist klar. So, dann haben wir zwei UIDs. Diese Sensoren, jeder Sensor hat immer eine eindeutige UID. Das können wir ja mal zeigen. Wir sind heute ja in der glücklichen Lage, dass wir nicht ganz so gestresst sind. Tinkerforge bietet uns nämlich einen Tinkerforge Viewer. Das heißt, ich stecke mir einfach irgendetwas zusammen und ich kann sofort im Viewer entsprechend die Messwerte sehen. Ne? Der bereitet mir das dann auch grafisch auf. Wir gucken uns das mal an, wie das so aussieht. Ja, und dann bilden sich so Graphen oder irgendetwas. Und so kann man, ohne dass man eine einzige Zeile Code schreiben muss, bereits Tests machen. Ja, beispielsweise, man hat mit einem Kunden einen Anforderungsworkshop, ne, der äußert, ja, ich würde unheimlich gern Papierkörbe überwachen. Ne, den Füllstand. Ich möchte hin, ich will nicht mehr jeden Tag, dass die per Kübel gelöscht werden, sondern ich möchte, dass die füllstandsabhängig. Wir wollen also irgendwie hin in zustandsbasierter Wartung. Ja, dann guckt man halt an, ja, wie könnte man das denn angehen? Wir haben einen IR-Abstandsmesser. Ne, wir bauen den Sensor oben rein, der misst runter und wenn der Papierkorb leer ist, dann haben wir eine hohe Zahl und wenn der voll ist, haben wir eine entsprechend niedrige Zahl, kann man in 5 Minuten mal ein POC aufsetzen. Oder wir hatten mal einen anderen Anforderungsworkshop, da ging es darum, wie könnten wir sehr, sehr kosteneffizient jeden Waggon mit einer Art Nummernschild ausstatten. Ja, aber jetzt kein optisches Nummernschild, weil das verträgt Dunkelheit, Nebel, Regen, Schnee und so weiter. Das ist alles nicht zielführend. Da haben wir uns ein anderes System einfallen lassen. Wir haben mit einer halben Stunde den ersten POC aufgebaut. Also das geht mit Tinkerforge wirklich hervorragend. Okay, also wir haben hier den entsprechenden Tinkerforge Viewer und ohne dass man programmieren muss, kann man bereits auf die entsprechenden Werte zugreifen. So, und hier, halt, das wollte ich doch zeigen. Hier findet man dann auch die entsprechende UID. Die UID ist eine eindeutige Kennzeichnung, weil ich könnte ja beispielsweise mehrere Sensoren vom gleichen Typ. Ich möchte jetzt mehrere Particle-Matter-Sensoren da anschließen. Woher soll der denn wissen, ist der oder der jetzt gemeint? Ne? Deswegen, jeder Baustein hat seine eigene UUID, die trägt man hier entsprechend ein. So, dann haben wir hier einen entsprechenden Block, wo wir ein paar Bibliotheken importieren. Allen voran Tinkerforge. Und weil wir die Daten zu unserem MQTT-Broker schicken wollen, haben wir hier noch ein paar MQTT-Bibliotheken importiert. Der AWS Core IoT Broker, der braucht natürlich ein paar Zertifikate. Ohne macht das nicht. Die definieren wir hier. Und jetzt sind wir im Grunde genommen schon dabei, dass wir zwei Callback-Functions definieren. Einmal für den Air-Quality-Sensor und einmal für Particulate Matter, also die Partikelkonzentration-Messung. Ja. Die Funktion, was macht die? Die kriegt die Werte. Dann geben wir hier so ein bisschen was aus, dass wir das dann auch entsprechend sehen können. Und wir haben hier ja, also ein bisschen noch eine Aufbereitung, rechnen das entsprechend rum und hier basteln wir uns ein JSON zusammen und im Grunde genommen ist das die wichtigste Zeile. Damit schicken wir dann das JSON raus an unseren MQTT-Broker. Genau das gleiche haben wir hier nochmal für Air Quality und das Hauptprogramm macht nichts weiter wie ein paar Definitionen. Wir bauen hier die Verbindung auf zu unserem MQTT-Broker. Registrieren die beiden Callback-Functions, die laufen daraufhin entsprechend auch los. Wir tun hier noch konfigurieren, den einen wollen wir alle 10 Sekunden und den anderen wollen wir jede Minute einmal laufen lassen. Und ansonsten war es das. Daraufhin laufen beide Callback-Functions vollkommen unabhängig voneinander und hier warten wir nur noch, okay, soll ich das Programm beenden oder nicht. Also eine super einfache Geschichte. Und das können wir dann auch mal anwerfen. Und dann sehen wir auch, dass wir erstaunlich saubere Luft hier haben. Also wir messen 0 bzw. 1. Also wenn man jetzt an einer großen befahrenen Straße oder einem Stellwerk ist oder so, dann hat man auch ganz gerne mal eher 10, 20 oder 50 Mikrogramm pro Kubikmeter problemlos. Okay. So, jetzt haben wir das Programm. Die Daten kommen hoffentlich an. Und jetzt gehen wir das erste Mal zu Thingsboard. Gucken mal, ist die Session noch aktiv? Ja, ist sie. So, ich habe einen eigenen Mandanten bekommen für dieses Projekt. Und als allererstes müssen wir die Verbindung herstellen, dass Thingsboard die Daten sich entsprechend holen kann. Wir brauchen also eine Integration. Ja, hier findet man ein schönes Pluszeichen. Add Integration. Integration Type bietet er uns Haus aus MQTT, HTTP, Sigfox, also alles, was irgendwie Rang und Namen hat, ist da schon angeboten. Wir verwenden AWS IoT. Wir aktivieren die Integration, also sie soll auch sofort aktiv werden. Wir möchten den Debug-Mode haben, sprich, er soll alles mitprotokollieren, damit wir es leicht haben zum Debuggen. Und es soll auch in der Lage sein, Devices bzw. Assets selbstständig anlegen zu können. Weil ich, ja, vielleicht wird unser Projekt ja irgendwann mal ein Riesenerfolg, ne? Da habe ich nicht ein, zwei, sondern tausende davon, denn ich will ja nicht tausende Geräte von Hand anlegen. Er soll das automatisiert machen. Okay, jetzt fragt er uns, wir brauchen einen Uplink-Data-Converter. Was ist das? Die Daten, die kommen manchmal nicht in dem Format rein, wie ich sie gerne hätte. Ne? Beispielsweise, ich habe einen amerikanischen Sensor, der liefert Fahrenheit. Ich hätte jetzt aber gerne metrischen Grad Celsius oder irgendetwas. Dann kann ich mit so einem Konverter die Daten entsprechend aufbereiten. Ich mache die Umrechnung und die Daten werden direkt richtig bei mir schon gespeichert. Ja? Ansonsten, wenn ich sie in Fahrenheit halt speichere, dann muss ich mich bei jedem einzelnen Widget, bei jeder Visualisierung dann selbstständig darum kümmern, dass es entsprechend wieder umgerechnet wird. Das ist ein bisschen blöd, deswegen gibt es die entsprechenden Konverter. So, da sagen wir, ich hätte gerne JavaScript. Auch hier möchte ich debuggen und die Funktion gucken wir uns dann später an. Downlink-Konverter, für was ist das? Ich kann ja beispielsweise nicht nur Daten empfangen, sondern ich kann die Sensorik auch steuern. Oder ich kann irgendeine Aktion auslösen. Ja, dann baue ich mir hier einen Button hin, drücke da drauf und dann muss ja irgendwie dieser Button-Druck überarbeitet werden in einer von der Maschine lesbaren Format. Und dafür ist dieser Downlink-Data-Converter zuständig. Haben wir jetzt in unserem konkreten Fall nicht, überspringen wir. Okay, und jetzt müssen wir die Connection konfigurieren und das brauchen wir dafür. Wir brauchen einen Hostname. Da. Das ist der Hostname von dem AWS Core IoT. Ich brauche eine ganze Latte von Zertifikaten. Nämlich als allererstes das Root-Zertifikat von AWS. Dann brauche ich ein Zertifikat, ich möchte abonnieren, also subscriben, sprich ich brauche das entsprechende Subscribe-Zertifikat. Und damit ich das benutzen kann, brauche ich den Private Key dafür. Okay. So, jetzt haben wir die Zertifikate, wir haben theoretisch eine Verbindung. Jetzt müssen wir noch sagen, okay, welches Topic will ich denn abonnieren? Als Topic nehmen wir hier dbSystel, Holger-Test, Test und alles, was dann kommt. Hier haben wir also wieder so ein Wildcard-Symbol, Hash, alles, was hier runterkommt. Quality of Service, in unserem konkreten Fall können wir es auf Null lassen, aber im Enterprise-Umfeld benutzt man auch ganz gerne mal die 2, sprich, dass die Daten exakt einmal reinkommen und verarbeitet werden. Und das war's schon gewesen. Jetzt haben wir unsere Connection konfiguriert. Wir schauen uns unter Events Lebenszyklus an. Wunderbar. Es ist gestartet worden. Gab keine Fehler. Und jetzt gucken wir uns mal an. Da kam auch schon die erste Nachricht rein. Und wir sehen, okay, bisher funktioniert die gesamte Kette. Wir haben von einem Sensor geliefert bekommen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck bzw. Index Air Quality. Perfekt. So, wir haben jetzt das drin, aber die Daten entsprechen vielleicht nicht hundertprozentig unseren Erwartungen. Deswegen gehen wir in den entsprechenden Teil von Converter. Wir wollen jetzt die Daten etwas aufbereiten, dass ihr das auch mal gesehen habt. Es gibt eine integrierte IDE über Test-Decoder-Function. Können wir da entsprechend reingehen. Da wir den Debug-Modus eingeschaltet haben, schlägt er auch den letzten Datensatz vor, der über Debug entsprechend mitprotokolliert wurde. Und wenn wir jetzt testen, können wir schon sehen, was da rauskommt. Und das sehen wir, das gefällt uns mal überhaupt nicht. Angefangen von dem ja, zu generischen Namen, Thermostat ist falsch und so weiter. Okay, da müssen wir mal ein paar Anpassungen vornehmen. Und wie ein Fernsehkoch habe ich da schon mal was vorbereitet. Und das schauen wir uns an. So, was machen wir jetzt? Also, die Daten kommen rein und werden als erstes mal dekodiert, ne, dass man einfacher darauf zugreifen kann. Und hier definieren wir eine Reihe von Variablen. Device-Name, ne, sagen wir jetzt, okay, Chemnitzer Linux-Tag. Device-Type soll auch Chemnitzer Linux-Tag sein. Was ist ein Device-Type? Device-Type ist eine Art Profil für eine Menge von ähnlichen Geräten. Ne, beispielsweise, wenn das jetzt ein Erfolg wird, habe ich 100 Geräte da draußen, die benutzen alle exakt das gleiche Device-Profile, sind also vom gleichen Device-Type, dann kann ich an dieses Profile auch entsprechende Schwellwerte ranhängen. Ich kann also Regelketten da schreiben. Wenn Air Quality größer ist wie 100, dann schicke ich eine entsprechende Alarmierung raus, dass bitte gelüftet werden muss. Das will ich ja auch nicht für jedes einzelne Gerät machen, sondern das würde ich dann an das entsprechende Device-Profile ranschreiben. So, und wie immer, wenn man mit vielen Dateien arbeitet, ist es eine gute Idee, die entsprechend zu gruppieren. Deswegen schreiben wir hier mal noch einen Group-Name hin, dass wir eine Art Verzeichnis haben. Okay, und dann basteln wir uns hier schon das Ergebnis zusammen, nämlich Variable Result soll Device-Namen, Device-Type, Group-Name und ein Attribute haben. Und hier werden dann entsprechend noch die Daten übergeben, die wir hier geparst haben. Wir machen den Test, schauen uns das an. Und das wäre jetzt das Ergebnis. Und es entspricht auch ziemlich genau das, was wir jetzt brauchen. Und wir haben also gesehen, das ist eine relativ einfache Geschichte. Ne? Das ist JavaScript, was hier verwendet wird. Beziehungsweise man hat seit Phoenix 3.5 auch die Möglichkeit, eine interne Skriptsprache zu verwenden. Aber die sind sehr, sehr einfach. Okay, wir speichern unseren Konverter ab. Gucken mal, was das Event-Log macht. Perfekt, da kamen schon Daten rein. Keine Fehler aufgetreten. Und schon können wir uns das entsprechende Ergebnis anschauen. Ergebnis heißt, wie es wird mir jetzt erwarten, wir erwarten, dass wir hier eine Gruppe haben, Air Quality Index Chemnitzer Linux Tag, und in der Gruppe erwarten wir, dass wir mindestens ein Gerät haben. Also da haben wir die Gruppe und da haben wir unser Gerät. Schauen wir uns genau an. Neueste Telemetrie, da sehen wir auch 13.12 Uhr, perfekt. Wir haben jede Menge neue Daten. So, was haben wir jetzt erreicht? Daten kommen rein, werden aufbereitet, werden gespeichert. Muss ich mich nicht drum kümmern. Und das wird auch nicht nur einmal geschehen, sondern wenn ich jetzt 100 Geräte davon habe, geschieht das automatisiert auch 100 Mal. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil. Wir wollen ja irgendwas mit unseren Daten machen. Wir wollen ein Dashboard erstellen. Also, gehen wir auf Dashboards, neues Dashboard erstellen. Chemnitzer Linux-Tag 2024. Ich kann hier noch ein paar Einstellungen vornehmen, beispielsweise für mobile Endgeräte. Es gibt eine App dafür. Diese Einstellungen würden dann speziell berücksichtigt werden in der mobilen Ansicht auf dem Telefon oder auf Tablets, wenn ich die Mobile App benutze. Beispielsweise kann ich da andere Icons Größe machen oder ich kann auch viele Sachen weglassen, wo ich sage, okay, der Handybildschirm ist so klein, also da ist das jetzt nicht relevant, ich lasse die und die Widgets weg. In unserem konkreten Fall soll uns das genügen. Wir starten ein Dashboard und brauchen als allererstes ein Alias. Ein Alias definiert eine Menge von Geräten. Ich kann jetzt beispielsweise sagen, okay, ich möchte speziell das Chemnitzer Linux-Tag haben. Ich kann aber auch sagen, ich möchte die Gruppe aller Air-Quality-Sensoren haben. Ja, das ist einfach notwendig, damit Phoenixport später weiß, von welchen Geräten soll er denn die Daten visualisieren. Ja. Ich kann hier auch Aliase definieren, die irgendwie Asset-gebunden sind. Dass ich zum Beispiel sagen kann, okay, gib mir alle Geräte Frankfurt. Ja. Oder zweite Etage vom Uni-Gebäude. Okay, dann starten wir mal. Wir geben einen Namen an All Devices und wir haben als Filtertyp hier sehr, sehr viel zur Auswahl. Ich möchte mal so ein paar Beispiele nennen. Wir können zum Beispiel eine Beziehungsabfrage machen. Eine Beziehungsabfrage könnte sein, ich habe mir ein Asset-System aufgebaut, Deutschland, Universitäten, TU Chemnitz, dann gibt es die ganz vielen Standorte, Reichenhainer hat vielleicht 3 Etagen. So kann ich mir entsprechende Assets strukturieren und über Beziehungsabfragen könnte ich dann sagen, okay, gib mir alle Räume von der Uni, 3. Etage oder sowas. In unserem konkreten Fall wollen wir, ja, wir könnten jetzt auf Gruppe gehen, aber wir können auch einfach sagen, wir nehmen jetzt eine einzelne Entität vom Typ Gerät, Device und dann sagen wir Index Air Quality Chemnitzer Linux Tag 2024. Also sprich, wir haben jetzt genau ein einziges Gerät rausgeschnitten aus der Riesenmenge von Geräten, die wir haben. Das ist das. Und jetzt fügen wir ein Widget hinzu. Starten wir mit einem einfachen Temperatur-Widget. Und dann habe ich genau hier jetzt die Frage, von wem soll ich denn die Daten visualisieren? Und dann nehmen wir jetzt unseren entsprechenden Alias, den wir gerade definiert haben, All Devices. Und als Data Key habe ich jetzt für dieses Device, also er hat mir das jetzt schon rausgesucht, folgende zur Verfügung. Und wir suchen uns jetzt entsprechend Temperature. Okay. Autoskalierend, Icon, das können wir alles erstmal so lassen. Fügen das hinzu und schauen uns das an. Und haben hier die entsprechenden Werte. Meistens kann man das dann noch beliebig customizen. Wir können mal auf Advanced View wechseln. Appearance und ich will noch einen Verlaufsgraf dabei haben. Ja, beispielsweise. Oder ich will das anders nennen oder ich will Farbvisualisierung haben. Ja, dass ich sage, okay, im Temperaturbereich 18 bis 22, das ist grün, alles andere ist entsprechend gelb. Solche Anpassungen würde ich dann entsprechend hier vornehmen können. Ja. Okay, aber ich glaube, das Beispiel ist klar geworden. Dann schauen wir uns das mal weiter an. Wir fügen mal einen einfachen Graph hinzu. Auch hier habe ich wieder entsprechende Typen zur Auswahl. Time Series. Ich möchte wieder unser All Device benutzen. Als Datenkey nehmen wir diesmal unsere 3 Werte, die wir bekommen von unserem Staubsensor in den PM-Klassen 1, 2,5 und 10. Und das ist jetzt natürlich ja Quatsch. Da wollen wir Partikel haben, Mikrogramms pro Kubikmeter. Perfekt. Das ist auch seit 3.4 extrem angenehm. Der hat eine unglaublich umfangreiche Bibliothek mittlerweile von physikalischen Einheiten und Bezeichnern, dass man das sehr einfach auswählen kann. Okay, wir fügen sie hinzu. Passen entsprechend die Größe an. So, kommst du her. Nochmal. Mhm. Also keine Ahnung, was er jetzt hat. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ne. Okay, wird alle Stricke reißen. Einmal qualifiziertes Reload. Aber wahrscheinlich haben wir das Dashboard nicht abgespeichert. Ne? Doch, supi. Gut, wir haben jetzt festgestellt, dass hier der Time Range hier noch nicht gut ist. Da sagen wir, wir möchten als Time Range, der standardmäßig angezeigt wird, die letzte Stunde haben. Und dann sollten doch jetzt entsprechende Werte visualisiert werden. Okay, perfekt. So. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen, dass man sich dann die Dashboards zusammenbaut. Und wenn man dann etwas mehr Energie reinsteckt, dann kann das ungefähr so aussehen, dass es dann auch so ein bisschen schöner ist. Man hat die Graphen, man hat ja auch so Verlaufsanzeigen mit dabei. Die Farben sind durch die Bank. Die Anzeigefarbe ist entsprechend kodiert. Beispielsweise haben wir jetzt mit 29, einem Index von 29 oder 27, eine sehr, sehr gute Luft hier drin. Das wird mir dann entsprechend angezeigt. Ich kann auch sowas machen, dass ich solche Overlays dann habe. Ich kann Drill-Down-Menüs machen. Das ist wirklich also auf einem sehr, sehr einfachen Niveau. Ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen. Ja? Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Grafana oder irgendetwas, klar, wenn man jetzt der extreme Grafana-Fuchs ist oder so, dann kommt man das mit Sicherheit genauso gut hin. Nur die Einstiegshürde ist entsprechend höher und nicht zu unterschätzen. Okay. So, dann würde ich sagen, wir gucken uns noch so ein paar Besonderheiten an von Thingsboard selber. Ich habe ja gesagt, okay, prima, wir haben jetzt unsere Geräte, wir haben es visualisiert und so weiter. Wir wollen jetzt Grenzen definieren. Ja? Wir wollen es auf einen sehr einfachen Weg, also Device Profiles. Wir haben ja extra unser Gerät neu angelegt unter einem Geräte und ein Device-Profile Chemnitzer Linux-Tag. Und da gibt es dann hier entsprechende Alarmregeln. Wunderbar, das benutzen wir. Wir wollen mal eine Alarmregel definieren. Also, add alert. Und dann gehen wir dahin und sagen Temperatur zu hoch. So nennen wir die einfach mal. Und jetzt müssen wir entsprechende Schwellwerte definieren. Ich habe hier drei Auswahlmöglichkeiten. Attribute. Attribute ist mehr oder weniger ein statischer Wert, nicht zeitorientiert, sprich hat immer genau einen Wert. Attribute ist zum Beispiel sowas wie Firmwarestand oder aktuelle Position. Das könnte ein Attribute sein. Time Series ist immer eine Zeitreihendatenbank. Das kann ich entsprechend im Graphen mir visualisieren. Wir wollen die Time Series Temperature haben. Und teilen ihm mit, dass wir das als Numerik betrachten. Und jetzt tun wir entsprechende Regeln. Wenn dieser Wert größer ist wie, ich glaube, das waren 26, dann sagen wir 24 Grad, dann soll er in den Alert State gehen. Ich habe hier auch die Möglichkeit zu sagen, okay, beim ersten Auffallen oder Überschreiten des Schwellwertes oder aber wenn es eine Stunde lang den Schwellwert überschritten hat oder wenn es fünfmal in Folge den Schwellwert überschritten hat. Ich kann es auch beliebig komplex gestalten. Ich habe also auch die Möglichkeit, da mit und oder entsprechende komplexe Szenarien mir zu basteln. Und das Gleiche machen wir auch nochmal für das Clearing. Sprich, wenn die Temperatur unter 6 und unter 24 Grad ist, dann soll er entsprechend den Alarm wieder clearen. So, und dann sagen wir less or equal 24. Okay. So. So auf der Art und Weise bastelt man sich dann seine Alarmregeln zusammen, wenn man jetzt nicht unbedingt eigene Regelketten schreiben möchte. Gut, das speichern wir uns an. Wenn der Wert noch so stimmt, dann sollten wir jetzt ja in den Alert State gehen. Und für Alert State gibt es entsprechend eine Table, um uns das anzuzeigen. Gehen wir mal dahin. Ist vielleicht ein bisschen groß. Speichern das ab und tatsächlich unser Gerät Chemnitzer Linux-Tag befindet sich im Moment im Alert-State, im kritischen vom Typ Temperatur ist zu hoch. Es ist nicht bestätigt worden, keiner hat sich dem Problem angenommen und so weiter. Ich habe dann ja auch die Möglichkeit, mehr Text auszugeben, ich habe die Möglichkeit, Kommentare zu hintergeben, also auch so alles, was man braucht, um professionellen Betrieb zu machen. Ne? Wenn man jetzt ein großes Team hat, verteiltes Team und so weiter, das ist alles out of the box da schon enthalten. Okay, das waren Regelalarme. Was ist noch interessant? Nehmen wir mal Scheduling. Advanced Feature Scheduler. Ich habe jetzt ein schönes Dashboard gebaut. Ich habe das hervorragend grafisch aufbereitet. Ich möchte, dass das jetzt in dem Management jeden Montag früh um 6 im Postfach liegt, als ob ich halt ein hervorragender Mitarbeiter bin. Natürlich mache ich das nicht von Hand. Ich baue mir also was. Ne? Und dann sage ich, okay. Chemnitzer Linux-Tag 24. Wir möchten einen Report generieren. Ja, vielleicht gehe ich mal drauf ein. Also es gibt noch viel, viel mehr Optionen, die ich habe. Es gibt zu schedulen, beispielsweise Send RPC. Ja, also wenn ich weiß, was weiß ich, ich muss jeden Tag um 7 Lüftung einschalten und um 8 wieder ausschalten oder irgendetwas, dann muss ich das nicht von Hand machen, wenn ich auf den Knopf drücke, dann kann ich mir auch eine entsprechende Regel da generieren. Aber lasst uns mal hingucken, generiert Report und wir möchten Chemnitzer Linux-Tag, Report-Parameter brauchen wir nicht, Europe ist klar, wir möchten es als PDF rauswerfen und wir möchten das Ganze als E-Mail versenden und da sagen wir an den Vorstand, ja genau, so, und gibt das Ganze noch eine schöne Überschrift und einen schönen Begleittext dazu. Und im Grunde genommen war es das. Was jetzt noch fehlt, ist der Schedule. Also sprich, wann will ich das denn haben? Und da könnte ich dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte, dass das Ding jeden Tag entsprechend verschickt wird. Ich kann es auch beliebig komplex dann gestalten. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen. Wenn man irgendwas macht mit dem Scheduler. Okay, dann nächstes großes Thema, Regelketten. Regelketten ist ein super mächtiges Werkzeug. Ich habe hier mal die Root-Regelkette, das ist die, die prinzipiell vorhanden ist. Wer sich das genauer anschaut und Node-RED kennt, der wird das sofort wiedererkennen. Das ist im Grunde genommen exakt das Gleiche. Und wir schauen uns mal alt. Eins will ich zumindest noch erwähnen. Hier sieht man eine große weiche Message-Type-Switch. Ja? Es gibt verschiedene Typen. Wir haben ja gelernt, das ist eine Microsoft-Architektur und entsprechend kann ich für jeden Message-Typ da Verzweigung machen. Post-Attributes, ne? Ist klar, wenn ein Attribut abgedatet wurde. Post-Telemetry, wenn Zeitreihen, IoT-Daten reinkommen und so weiter. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und ich will mal wenigstens so ein paar einzelne Knoten vorstellen und für was die entsprechend sein könnten. So, also wir haben am Anfang Filter. Filter könnte also sein, okay, wenn ich mich direkt in die Root-Chain mit einklinke, dann geht ja dann alles anschließend vielleicht auch in meine. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass in meinen Knoten nur die entsprechend reingehen, die vom Typ Chemnitzer Linux-Tag sind. Ne? Und dann könnte ich mir dann hier so einen entsprechenden Filternode nehmen und beispielsweise auf Existenz von irgendwelchen Feldern testen oder aber auch einfach abfragen, ist das Gerät vom Typ XY? Ja? Könnte ich mir dann hier so einen Switch hinbauen. Hier haben wir wieder so ein Stückchen JavaScript bzw. Thingsboard. Oh, ich weiß nicht, was das E steht. Thingsboard Language, aber was steht das E? Ja, ist egal. Ist sehr, sehr JavaScript ähnlich, aber viel, viel performanter. Und hier könnte ich dann zum Beispiel sagen, okay, wenn der Message-Typ Post-Telemetry ist und das Device ist vom Typ Chemnitzer Linux-Tag, dann mache entsprechend weiter. Und ich könnte mir auch ein Skript entsprechend hernehmen, wo ich dann, wenn Temperatur größer ist wie 26, ja. Nee, 24 hat man gesagt, ne? Dann bearbeite irgendetwas, beispielsweise öffne automatisiert vielleicht die Fenster. So. mache ich mal was ab. Jetzt müssen wir das noch ranhängen. Das ist also unser Input-Kanal. Und als allererstes wird unser Skript ausgeführt. So, in Wirklichkeit würde das natürlich noch nicht geschehen. Warum? Wir müssen unsere Regel an irgendeine Stelle in den Regelbaum des Root-Knotens einhängen. Was machen wir dafür? Wir nehmen so eine Kette, sagen Chemnitz Linux-Zeug 2024, suchen unsere Kette raus, fügen die hinzu und jetzt tun wir an den Message-Type-Switch hier entsprechende Regel und sagen Post-Telemetry. Das heißt, alle Daten von allen Geräten würden jetzt in den Root-Node reinlaufen, würden erstmal zu uns kommen und durch unsere Regel durchgehen. Wir speichern das mal ab. Und am Ende des Tages würden die dann hier verarbeitet werden. Und es laufen dann nur noch die Messages weiter, wo die Temperatur größer 24 ist. Schauen wir mal. Wir haben im Moment ein False. Warum? Temperature wird groß geschrieben. Müssen wir das entsprechend noch anpassen. So. Warten wir es etwa ab und dann müsste das eigentlich gleich passen. So. Man hat also gesehen, mit die Temperature sind 26. Warum lieferten wir hier einen False? Einen Moment, da müssen wir noch mal hingucken. Return Message Temperature größer 24. Temperature war 26. Das muss doch passen. Ja, macht's auch. Okay. Spannender Punkt. Okay, ich will mal noch ein paar weitere eingehen von den Knoten. Wir haben Anreicherung. Beispielsweise, ich will Informationen von einem Device an den anderen anreichern oder von einem Asset darüber an den Device anreichern. Transformation, beispielsweise Duplicates entfernen oder ich möchte Geräte zu einer Gruppe hinzufügen, ne? Add to Group. Also für alle solche Tätigkeiten hat man solche Standardblöcke. Eine der wichtigsten ist API. Damit kann ich beispielsweise irgendwelche APIs, die im Internet verfügbar sind, ansprechen. Wir machen das ganz gerne, wenn ein Gerät sich meldet und das Gerät schickt GPS-Koordinaten mit, dann holen wir von OpenWeatherMap oder DWD beziehungsweise unserem eigenen WetterCube die entsprechenden Wetterinformationen und reichern die mit an. Weil das manchmal ganz entscheidend ist, okay, wir haben eine Störung zu dem Zeitpunkt gehabt, was herrschten denn da für klimatische Bedingungen, beispielsweise Frost und so weiter. Ja. Also das kann man dann sehr, sehr einfach machen über den entsprechenden API-Node und so weiter. So müsst ihr das ungefähr vorstellen. So. Jetzt gucke ich mal in die Runde. Gibt es noch Fragen zu Thingsboard? Soll ich noch auf irgendwelche Themen näher eingehen? Ansonsten würde ich gerne zur Präsentation zurückkommen. Genau, mal so ein paar Use Cases aus unserer Praxis. Also, allen voran, das ist kein echter Use Case, IoT-Hackathons. Ne? Das machen wir unter zwei Gesichtspunkten. Also zum einen natürlich ein Stück weit zur Nachwuchsgewinnung. Wir arbeiten da teilweise auch mit Universitäten zusammen, beispielsweise im Kontext der Digital Summer School haben wir das durchgeführt. Wir werden auch wieder durchführen, wo es darum geht, Studenten vom Bahnwesen die IT näher zu bringen. Der ideale Mann für uns ist nicht nur ein Informatiker, sondern der hat auch Bahnkenntnisse. Und Stand heute ist es ausgesprochen schwierig, solche Mitarbeiter zu finden, die also von beiden Seiten, beide Welten wirklich gut kennen. Da führen wir das durch. Aber IoT-Hackathons sind auch hervorragend geeignet, um wirklich mit den Kunden, mit einem Partner in Klausur zu gehen. Okay, seine Anforderungen zu verstehen und dann sehr schnell einen ersten Use Case oder eine erste Verprobung, einen ersten Prototypen zu erstellen. Könnte das denn funktionieren? Man muss sich vorstellen, klar, man kann das auch alles theoretisch machen. Man schreibt das runter, geht ins Partnernetzwerk, baut uns mal bitte diesen Sensor. Das kostet relativ viel Geld und vor allen Dingen Zeit. Ne? Und man weiß man immer noch nicht, wird das vielleicht funktionieren. Und dafür ist so ein IoT-Hackathon wirklich hervorragend geeignet. Gerade auf der Basis von Tinkerforge und Thingsbot ungefähr so, wie wir es jetzt auch gerade gemacht haben. Dann haben wir mal ein Beispiel. Das ist ein Produkt, das haben wir tatsächlich selber entwickelt. Gab es nicht am Markt zu haben. Eigentlich eine einfache Geschichte. Wir brauchten etwas, was vollkommen autark ist. Also sprich über Funk entsprechende die Daten versendet und vor allen Dingen über Batterie läuft, sprich extrem energieeffizient arbeitet. Und Zielstellung war, Partikelkonzentration zu messen, beziehungsweise Temperatur, Luftfeuchtigkeit und ähnliche Werte. Man soll es nicht glauben, gab es nicht am Markt. Wir haben dann jemanden gefunden, der nach unseren Vorgaben das Ding entsprechend fertig gebaut hat. Und können Sie ja gerne mal in die Runde geben und verteilen. Und wir haben davon auch die ersten 300, 350 sind jetzt da draußen, Stellwerke damit ausgestattet. Ziel ist, dass wir definitiv alle damit ausstatten. Also da reden wir irgendwas noch von 1200, 1400, 1600 oder sowas in der Preislage. Stellwerke, die mit dieser Sensorik ausgestattet werden. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, das zeigt die Partikelkonzentration in einem Stellwerk. Das ist ein echtes Bild. Hat jemand eine Idee, was da passiert sein kann? Was ist der Grund? Ja. Ja. Silvester, exakt. Also man soll es nicht glauben, hätten wir nie mit gerechnet. Silvester-Anomalie haben wir es genannt. Im Moment sind wir noch am Klären, wie es überhaupt dazukommen kann. Ne? Wir haben aber festgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Stellwerken, wo praktisch direkt nach Mitternacht die Partikelkonzentration exorbitant angestiegen ist. Muss man sich vor Augen halten, was ist das denn? Dieser Abbrand, das sind bis zu 30 unterschiedliche Metalle. Ne, da sind auch so hochgiftige Sachen dabei, wie ein bisschen Blei und was war das andere? Ja, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich könnte eine andere Präsentation auflegen. Das ist wirklich erschreckend, ne, um die einzelnen Farben da entsprechend zu erzeugen. Und die Metalle, klar, die können natürlich zum einen Verschleiß fördern, weil irgendwas schwergängiger wird, Relais-Anker oder irgendetwas, aber die sind natürlich vielleicht auch leitfähig. Und was du nicht haben willst in einem Stellwerk ist irgendwelche Metalle, die vielleicht irgendwelche Ströme leiten, wo du es gar nicht willst. Und das ist eine relativ neue Erkenntnis, die wir jetzt erst gewonnen haben, aufgrund von, dass wir diese Sensorik ausgerollt haben. Und jetzt zu Silvester. Wir haben jetzt auch festgestellt, die ersten Stellwerke, da steht die Ursache fest. Die sind ausgestattet mit Belüftungsanlagen. Die haben auch Filteranlagen. Aber diese Partikel, was wir gemessen haben, die sind extrem klein. Die sind 90-95% waren PM2,5. Also, die sind ja additiv, also sprich, es sind Partikel gewesen, die PM1 oder PM2,5 Mikrometer haben, das filtert ja keine Filteranlage aus. Ja, zumindest nicht da im Stellwerk. Also das ist schwierig. Wir prüfen jetzt, was können wir machen, beispielsweise zwischen den Jahren die Belüftungsanlagen ausschalten. Ja, dass der Dreck nicht so in unsere Stellwerke reingeblasen wird, ist eine vollkommen neue Erkenntnis. Haben wir gerade erst gewonnen, aufgrund der Sensorik. Dann, die DB hat unglaublich viele Immobilien. Und hin und wieder kommt es natürlich dann auch vor, dass wir von Ungezieferbefall geplagt sind. Stand heute, oder früher wurde das mit entsprechenden Köderboxen begegnet. Das sind ganz billige, einfache Blechcontainer, hat jeder schon mal gesehen. Und da liegen dann halt Giftköder drin. Meistens sind das sogar Giftköder der Klasse 2. Also das ist super furchtbares Zeug, das willst du nicht in der Umwelt haben. Das Problem ist aber, dass die Rattenpopulation meistens schon eine Resistenz gegenüber Köder 1 entwickelt haben. Das nützt nichts mehr. Das ist dann wie Füttern. Ja, das muss man leider so sagen. Ne? Das kommt natürlich zu 100%, ich weiß das nicht, jemand, wie viele Ratten gibt es denn da und so weiter. Also wird erstmal ganz, ganz viele Köderboxen ausgelegt mit entsprechend vielen Giftködern. Wir haben hier ein Produkt der Firma Ball-B im Einsatz. Das ist eine smarte Köderbox, sprich, wenn eine Ratte da reingeht, dann wird die entsprechend detektiert und gezählt. Und dann kriegt man entsprechende Auswertungen, wie viele Rattenbesuche hatte diese Köderbox denn gehabt. Und so kann man sehr, sehr gut nachvollziehen, ist es denn überhaupt notwendig? Ne? Ist diese Köderbox notwendig? Kommt da überhaupt Ratten vorbei? Ist die Menge ausreichend? Ist meine Bekämpfungsstrategie denn noch zielführend? Ne? Also wenn ich Giftköder ausbringe und die Ratten werden einfach nicht weniger, dann stimmt was nicht. Ja? Hier in diesem konkreten Beispiel hat man das sehr, sehr gut nachvollziehen können. Wir hatten da eine große Rattenpopulation gehabt und innerhalb von 14 Tagen ging die de facto auf eine Nulllinie. Ja, das ist dann natürlich eine schöne Geschichte und dann kann man dann noch sagen, okay, jetzt haben wir keine mehr. Wir bauen alle Köderboxen wieder ab, bis auf eine und die benutzen wir als Indikator für eine Reinvasion. Wenn die dann nämlich wieder irgendwann entsprechende Rattenzählungen vornehmen kann, dann weiß man, okay, ich müsste vielleicht wieder das ausbringen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Und wir machen uns durchaus Hoffnung, dass wir durch die smarten Köderboxen also viele Tonnen hochgiftige Köder im Jahr einsparen können, die wir entsprechend nicht in die Umwelt bringen müssen. Ein anderes Beispiel ist Ticketentwerter. Ticketentwerter stehen am Bahnsteig, die sind relativ dumm. Als die konzipiert wurden, war das Monitoring undenkbar. Das hat man nicht vorgesehen gehabt. Ne? Sprich, wir hatten ein reines Customer Experience Monitoring gehabt, ist jetzt nicht ganz zielführend mehr. Also war die Aufgabe, wie können wir die denn online tauglich machen. Ich habe mit einer Firma zusammengearbeitet, die entsprechenden Codes werden aus dem Ticketentwerter ausgelesen und dann per MQTT an unser System geschickt und da fanden dann Auswertungen. Das Spannende daran war, dass klar, die Codes, ne, was weiß ich, Laser blockiert oder was auch immer, oder das war das eine. Aber im Laufe der Zusammenarbeit mit dem Kunden haben sich noch viel mehr Use Cases ergeben. Beispielsweise gibt es eine Vorschrift, dass so ein Ticketentwerter aller 50.000 Stempelungen gewartet werden muss. Ja, wen sind denn die 50.000 rum? Also vor 30 Jahren hat irgendwann mal einer eine Vorschrift erlassen. Macht total Sinn, aber es gab ja gar keine Möglichkeit zu wissen, wenn die rum sind. Also sprich, man hat statische Pläne gehabt. Zweimal im Jahr ist dann halt ein Techniker hingefahren, hat den entsprechenden, ob der jetzt bloß zweimal gestempelt wurde oder 20.000 Mal, weiß kein Mensch. Wir wissen das jetzt. Ja, dann kann man also auch dann hingehen, okay, wir brauchen da vielleicht eine fehlerredundante Lösung, sprich mehrere Ticketentwerter oder man muss entsprechende Wartungen einplanen, dass man also wegkommt von statischen Wartungsplänen hin zur zustandsbasierten Wartung. Ja, das ist ein Riesenunterschied, erst recht in Zeiten von Fachkräftemangel. Ja. Okay, damit endet mein Vortrag und ich möchte kurz zusammenfassen, also auf der Basis von Tinkerforge und Pfingstboard ist es sehr, sehr einfach und sehr kosteneffizient möglich, IoT-Use Cases zu entwickeln, prototypisch zu implementieren und auch längerfristig zu verproben. Ja? Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes System. Wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut es euch gerne mal an. Und dann sind wir jetzt beim letzten Punkt. Hat noch jemand Fragen?
Ja, okay.
In dem Vortrag kam dort zwischendurch mal der Gateway und auch dieser Edge-Knoten mit zur Rande. Ist das jetzt eine dedizierte Hardware oder was muss ich mir darüber vorstellen?
Also das ist Software.
Okay.
Ne, das ist alles Software. Das IoT-Gateway, das wird installiert auf ein Edge-Device. Ne, und gegebenenfalls braucht man dann natürlich noch zusätzliche Adapter. Beispielsweise einen Bluetooth-CAN-Bus-Adapter. Ja, das kennt man vielleicht so aus dem Baumarkt oder sowas. Da gibt es mittlerweile Für relativ wenig Geld kann man jetzt sein Auto reinstecken und dann kann man mit dem Handy entsprechend sich den Zustand von seinem Auto anschauen. Ne? Aber sowohl IoT Gateway als auch Edge sind erstmal primär nur Software. Ne? Muss man auf seine eigenen Edge-Devices bringen.
Ein Update der Knoten, ist das mit dieser Lösung mit vorgesehen?
Ja. Okay. Also, die gesamte Software wird dann von dem zentralen Fingsport-System gemanagt. Na? Ich kann dann also auch solche Sachen machen, okay, roll mir die Firmware aus für Device Typ X und mach maximal 10 auf einmal, verteile das über so eine Zeitdauer, das kann ich alles machen. Ja. Das ist vorgesehen. Okay, gibt es weitere Fragen?
Meine Frage kann eigentlich, macht ihr nur für die Bahn oder kann auch, ich sage jetzt mal, der Bäcker von dem Anzug kommen und sagen, ich hätte gern täglich den Füllstand und das Mehl-Silos?
Ja. Also in der Theorie können wir natürlich auch den externen Markt bedienen. In der Praxis sind wir nicht wirklich dafür aufgestellt. Also es gibt ein paar Beispiele, wo das realisiert wurde. Wir selber sind jetzt auch gerade an den ähnlichen Fall, und zwar unser Umweltsensor, der fand großen Anklang bei anderen europäischen Eisenbahnunternehmen. Die verproben den jetzt, die sind total begeistert, denn ich befürchte, die wollen den irgendwann mal einkaufen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen.
Also euch fehlt einfach die Manpower, um damit zu
bedienen. Ja, uns fehlen die Prozesse. Also der Laden ist jetzt speziell optimiert für die DB, jetzt den externen Markt zu bedienen. Also ich wüsste nicht, wie das jetzt wirklich funktionieren soll. Ja? Aber wir kriegen alles hin. Das ist manchmal eine Frage der Zeit. Ja. Okay, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich. Ich wünsche euch noch viel Erfolg, einen schönen Tag, einen Chemnitzer Linux-Tag und vielleicht sieht man sich mal wieder.